ARD.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Und da hätte ich gerne erstmal den Namen.
Ja, mein Name ist Stefan Tschöck.
Geburtstag.
Ich habe am 6. Februar 1957 Geburtstag. Es ist also bald wieder soweit, es rückt wieder ein Jahr weiter.
Feiern Sie?
Ich feiere im Regelfall nicht. Irgendwann sollte ich es erreichen, was ich hoffe, werde ich vielleicht meinen 70. wieder feiern.
Ja, das ist ja nicht mehr lange hin. Geburtsort?
Mein Geburtsort ist Frankenberg in Sachsen, aber aus einem ganz einfachen Grund. Ich bin in Flöha aufgewachsen und Flöha verfügte nicht über ein Krankenhaus, sodass mich meine Mutti in Frankenberg zur Welt gebracht hat.
Aufgewachsen in Flöha also.
Richtig.
Der Beruf?
Ich bin Diplom-Ingenieur, Ökonom im Verkehrswesen vom Beruf her.
20 Jahre Marketingchef der Chemnitzer Verkehrsbetriebe, AG.
Reichlich 20 Jahre, ja, 22 ganz genau.
Und jetzt im Ruhestand und eigentlich sind Sie jetzt ein leidenschaftlicher Publizist.
Dieses Hobby verfolge ich schon sehr lange. Schon mit jungen Jahren habe ich angefangen zu schreiben. Aber jetzt, nachdem ich seit 5 Jahren wirklich nicht mehr täglich auf eine Arbeit gehen muss, ist natürlich viel mehr Zeit und das macht mir unheimlichen Spaß. Ich habe jetzt sozusagen mein Hobby so ein klein wenig zur Profession gemacht.
Nicht schlecht. Und ein Büchlein vorgelegt im Paperento Verlag. Ein kleiner, engagierter Verlag. Was Chemnitz von den Risiken und Nebenwirkungen einer Kulturhauptstadt und warum am Ende meist alles gut wird. Das ist sozusagen Chemnitz von A bis Z. Für jeden Buchstaben haben Sie was gefunden und es geht mit einem netten Vorwort los. Und dann mit der ersten Gemeinheit, nämlich A wie Apfelbaumparade, reden wir drüber. Eines der Projekte, wo sich viele drauf gefreut hatten, was da nischt wurde. Bis Z wie Zentralhaltestelle, da haben wir wieder den Verkehrswesensmenschen. Spielt keine kleine Rolle in diesem Büchlein, aber ich finde es also erstens sehr, sehr angemessen. Weil der Transport der vielen, vielen, vielen Besucherinnen und Besucher eine große Rolle spielen wird in Chemnitz und im Umland. Und ja, warum nicht? Warum soll ein Diplom-Ingenieur Verkehrswesen nicht ein besonderes Augenmerk auf das Verkehrswesen haben?
Ist ja vielleicht eins der Themen, wo ich mich ein klein wenig auskenne.
Ich nehme an, Sie kennen sich da wahnsinnig gut aus. Und Sie werden sicherlich auch den einen oder anderen Gedanken verschwenden an die Tatsache, dass Chemnitz von der Deutschen Bahn, was ICE-Anbindung angeht, ja konsequent ignoriert wird, mehr oder weniger. Was treibt Sie an, Herr Tschöck?
Ja, mich treibt an meine unbändige Neugierde. Ich bin neugierig, ich will hinter Dinge kommen, die sich mir nicht sofort erschließen. Ich versuche das rauszukriegen, das ist manchmal total anstrengend, weil mit jeder Frage, die sich klärt, sich automatisch 5 neue Fragen ergeben und du kannst dann nicht immer bis ins Detail alles aufklären, aber Neugierde ist etwas, wovon ich wirklich zehre.
Wo kommt das her, diese Neugierde?
Ich glaube, das haben mir meine Eltern schon vermittelt. Das ist vielleicht auch eine Anlage, die ich mitbekommen habe. Aber ich glaube, es gibt auch einen Grund dafür, dass ich so neugierig bin, weil ich schon immer viel gelesen habe und dort auch auf Literatur gestoßen bin, die mir Fragen gestellt hat, die sich in Fragen ergeben hat. Und die habe ich dann versucht zu beantworten.
Je mehr man weiß, desto mehr gilt, ich weiß nur, dass ich nichts weiß.
Richtig.
Es kommt immer was dazu. Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Ich fühle mich schnell überall zu Hause. Das geht recht fix bei mir. Ich habe da keine unbedingte Örtlichkeit, die mein Zuhause definiert. Ich fühle mich natürlich sehr wohl unter Menschen, die mir vertraut und bekannt sind. Und ganz wichtig für mein Zuhause ist, dass ich etwas Interessantes zu lesen dabei habe. Das kann eine Tageszeitung sein, das kann ein Journal sein. Am allerbesten ist es natürlich ein gutes Buch.
Dann drehe ich mal die Frage und lasse die Musik danach kommen. Welches Buch hat Sie denn zuletzt bewegt?
Ich habe vor kurzem ausgelesen Zauberberg 2 von Heinz Strunk. Das hat 2 Gründe, warum ich das gelesen habe. Ich habe das Vorgängerbuch von Heinz Strunk bereits gelesen. Das hat mich auch fasziniert. Er hat so eine sarkastisch-ironische Art, die mir total gefällt. Und ich bin unheimlicher Fan von Thomas Manns Zauberberg, von
diesem
Bildungsroman. Den habe ich das erste Mal mit vermutlich 20 Jahren gelesen, habe den nicht begriffen.
Ich auch nicht. Also ich habe es versucht. Ich bin gestorben vor Langeweile auf den ersten 100 Seiten und habe gedacht, nee.
Und meine Mutter war so ein absoluter Thomas Mann-Fan. Die hat mir das empfohlen. Dann habe ich gedacht, deiner Mutter tust du jetzt den Gefallen. Du liest das jetzt. Habe ich dich durchgequält mit Naphta und Celebrini. Und dann habe ich irgendwann gedacht, im Alter von vielleicht 40 oder 50, du versuchst es nochmal. Und wenn man etwas reifer ist, kommt man vielleicht in bestimmte Dinge auch besser rein.
Und welche Musik hat ja, Sie berührt.
Ich bin großer Fan von klassischer Musik. Zum Neujahrskonzert habe ich erst wieder die 9. von Beethoven in Chemnitz gehört. Das bewegt mich immer unheimlich, aber es müssen natürlich nicht immer solche fundamental klassischen Werke sein. Und was ja, die eher Unterhaltungssparte betrifft, bin ich ein großer Fan von Element of Crime.
Haben Sie den Dokumentarfilm gesehen?
Ja, den habe ich gesehen.
Der war hübsch gemacht.
Der war gut der gemacht. War, ja. Und ich bin auch ein großer Sven Regner-Fan.
Und Charlie Hübner war jetzt kein schlechter
Gastgeber. Nee, das war kein schlechter Gastgeber.
Hat ganz gut gepasst.
Ja.
Wie beginnt Ihr Tag?
Mein Tag beginnt im Regelfall nicht spät. Das ist schon mal wichtig. Ich könnte ja gern ausschlafen, wenn ich das wollte. Ich will es nicht. Ich versuche zwischen 3:15 und 7 aufzustehen. Und da ich mich selbst recht gut kenne oder vermeine, mich recht gut zu kennen, weiß ich, dass ich am Vormittag am produktivsten bin. Deswegen schnappe ich mir eine Tasse Kaffee, wenn es losgehen soll mit dem Arbeiten, also vielleicht so 7:45 und setze mich an den Rechner, weil ich weiß, dass ich bis um 9, um 10 meine produktivste Phase habe und versuche diese Zeit schon aktiv.
So früh? So früh sind Sie am kreativsten?
Ja, ich bin jetzt eher eine Lerche.
Dann haben Sie vorher auch gut geschlafen scheinbar.
Ja, unterschiedlich. Das ist mal so.
Chemnitz kennt nicht jeder.
Wird aber jeder kennenlernen.
Ja, Sie werden uns noch kennenlernen. Ganz genau, das Ungesehene wird möglicherweise gesehen werden. See the Unseen, das Motto der Kulturhauptstadt. Erklären Sie mir mal mit wohlwollenden Worten, was ist Chemnitz und wie sind die Chemnitzer so?
Chemnitz ist, und da finde ich, passt dieses Kulturhauptstadtmotto sehr gut, im Regelfall unterbewertet.
Ja.
Natürlich hat man, wenn man im Freistaat Sachsen lebt und in Chemnitz lebt, gefühlt immer das Problem, aber es ist wahrscheinlich auch nur ein gefühltes Problem, dass die großen Metropolen in Sachsen, nämlich Dresden und Leipzig, die ja mehr als doppelt so groß wie Chemnitz sind, in gewisser Weise dominant sind.
Ich habe übrigens vor ein paar Jahren, ich erinnere mich gut, entschuldigen Sie, Herr Schöck, dass ich unterbreche, sehr gestaunt bei der Mitteilung, dass Chemnitz ein höheres Bruttosozialprodukt hat als Leipzig.
Ja, weil schon immer in Chemnitz gearbeitet wurde und in Leipzig gehandelt und in Dresden regiert. Nee, aber das ist ja so ein alter bekannter Spruch, der in Sachsen kursiert. Und Chemnitz erschließt sich, weil sie fragten, was macht die Stadt aus? Chemnitz erschließt sich wahrscheinlich erst auf den zweiten Blick. Aber auf den zweiten Blick, und deswegen gefällt mir See the Unseen so gut, auf den zweiten Blick erkennt man Potenziale, sowohl in der Stadtentwicklung, sowohl in der kulturellen Szene, in den Museen, in den kulturellen Einrichtungen, die es gibt, die sich nicht sofort jedem Besucher und jeder Besucherin aufdrängen, die aber total sehenswert und total besuchenswert sind. Und insofern ist dieses Kulturhauptstadtjahr eine unheimliche Chance für die Stadt in diesem Jahr. Mhm. Und ich gehe auch persönlich davon aus, dass es eine unheimliche Chance auch für die Jahre nach 25 ist, dieses Image der Stadt insgesamt zu verbessern. Um nochmal auf Ihre Frage, auf Ihre eingangs gestellte Frage ganz kurz zurückzukommen. Wenn ich den Chemnitzer charakterisieren müsste mit einem Wort, würde ich ihn als bodenständig bezeichnen.
Bodenständig im Sinne von?
Bodenständig im Sinne von nicht zu selbstbewusst, aber sich schon seiner Fähigkeiten bewusst. Und was das Selbstbewusstsein betrifft, könnte er es noch etwas mehr nach außen tragen.
Warum gibt es eigentlich in Deutschland nicht wenige Städte, die wirklich unglaubliche Potenziale auf den zweiten, dritten und vierten Blick haben, aber wirklich konsequent ihr Licht unter den Scheffel stellen?
Wenn ich Ihnen diese Frage beantworten könnte.
Sie waren Marketingchef der Chemnitzer Verkehrsbetriebe. Ja, Sie mussten das Licht auf den Scheffel stellen.
Da müsste ich etwas länger drüber nachdenken.
Okay, ich hatte das große Vergnügen, Karl-Klaus Dietl, den Formgestalter, wie er sich selbst genannt hat, nicht Designer, Formgestalter, kennenzulernen, der leider vor 2 Jahren verstorben ist. Ich hatte mit ihm und anderen Teilnehmenden vor etlichen Jahren eine Veranstaltung zum Kulturhauptstadtkonzept. Also da hat es den Zuschlag gegeben, muss also nach 2020 gewesen sein. Und habe ihn gefragt, was ist denn eigentlich das Problem von Chemnitz? Oder wodurch könnte Chemnitz eine andere Qualität bekommen? Und da hat er gesagt, also dass er grundsätzlich nichts gegen Ingenieure hat, aber nur Ingenieure in einer Stadt, die das Sagen haben, das ist ein Problem. Und der hat gesagt, Chemnitz sähe ganz anders aus und würde ganz anders wahrgenommen, wenn zum Beispiel eine Kunsthochschule dort ihren Platz hätte.
Ja, also da sprechen Sie mir total aus dem Herzen. Ich kenne Professor Diedl auch oder kannte Professor Diedl auch sehr gut. Mit ihm konnte man sich auch trefflich streiten, aber immer auf einer absolut guten argumentativen Basis. Und ich könnte mir das gut vorstellen, wenn künstlerische junge Menschen, die als Studierende so eine Fachrichtung belegen würden, dann würden die natürlich auch, wie zum Beispiel Burg Giebichenstein oder so, etwas in der Richtung rüberbringen.
Von Leipzig, ganz zu schweigen.
Ne? Ja, genau. Ja. Ingenieure sind natürlich wichtig, ne? Aber Ingenieure bewerten ja am Ende aus der Sicht der Praktikabilität und nicht aus der Sicht des Gestaltens her. Und das fehlt vielleicht dann dem Ingenieur. Also müsste man den guten Ingenieur mit dem guten Gestalter zusammenbringen, dann wird was draus.
Gut, das waren noch andere Kulturhauptstädte. Also ich denke an Essen zum Beispiel, ne? Auch industriegeprägt. Da war ja jetzt auch das Ingenieurwesen und die Ingenieurgeschichte nicht unterrepräsentiert. Aber man hatte immerhin das Volkwang-Museum, was ja eine ziemliche Ausstrahlung hatte. Also da wusste man, Essen könnte etwas mit Kultur zu tun haben. Chemnitz, Kulturhauptstadt. Ich habe lange den Eindruck gehabt, was macht ihr da eigentlich nach 2018, nach den Randalen, nach dem Mord, nach den rechtsextremen Umtrieben und Treibjagden auf der Straße nach einem spektakulär erfolgreichen Konzert als Gegenakzent 2018, habe ich so gedacht, reicht das wirklich, sozusagen ein Kulturhauptstadtkonzept zu machen als Gegenreaktion auf diese unschönen Bilder?
Das ist ein Thema, was uns alle unheimlich bewegt hat. Und die Stadt war in einer Es herrscht eine bedrückende Stimmungslage in der Stadt, weil aufgrund der Demonstrationen und Ausschreitungen, die es gegeben hat, ein riesiges Polizeiaufgebot in der Stadt präsent war, vermutlich über Wochen, ich kann es nicht mehr so ganz genau sagen, und weil sich auf einmal der gesamte Fokus auf Chemnitz richtete, eben wegen eines unschönen Geschehnisses und nicht wegen der guten Ingenieure, von denen wir gerade gesprochen haben. Und ich war damals Mitglied des Programmrates, der auch die Bewerbungsbücher mit begleitet hat, das Schreiben dieser Bewerbungsbücher. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass es kurz nach diesen Vorfällen im August 2018 zwei Strömungen gegeben hat. Die eine Strömung war der Meinung, das hat jetzt alles keinen Sinn mehr, wir bewerben uns lieber nicht. Und die andere Strömung hat gesagt, wir können das jetzt nicht mehr wegreden, das ist so gewesen, aber wir können versuchen, etwas draufzusetzen, was dieses Image der Stadt besser und nachhaltiger prägt. Nämlich, dass wir aus diesen Geschehnissen lernen und dass wir versuchen, ein Kulturhauptstadtjahr zu gestalten, wo Menschen gern nach Chemnitz kommen, in dem Menschen die Stadt kennenlernen, die sie bisher nicht kannten, und in dem Menschen auch diese Stadt wieder verlassen und sagen, das ist also Chemnitz. Aha, also, das ist eine Stadt, die Willkommenskultur hat, und eine Stadt, in der wir sehr gerne gewesen sind. Und das hoffe ich, dass das in diesem Jahr das Fazit sein wird, wenn dieses Jahr zu Ende ist.
Gab es eigentlich bei Ihnen, Sie hatten ja dann wirklich auch durch die Pandemie 2020 bis 2022, das war dann ja sozusagen ein sehr, sehr komischer Start für Sie in den Ruhestand. Mit 2020 sind Sie in Rente gegangen. Und da war dann auch der Zuschlag für Chemnitz Ende des Jahres erfolgt. Hatten Sie irgendwann mal das Gefühl, nee, ich glaube, das wird eher nichts.
Erstmal zum Thema Pandemie, das ist richtig. Der 1. März 2020 war mein erster Tag im Rentnerdasein und wenige Tage später gab es den ersten Lockdown.
Genau, Leipziger Buchmesse als erstes kulturelles Großereignis,
richtig,
was absagen musste.
Und da hatte ich es wirklich satt. Bis möchte ich es jetzt nicht.
Sie wollten reisen und konnten im Wohnzimmer Kreise ziehen.
Genau. Richtig, ja. Aber ich hatte schnell eine Krücke mir gebaut, die mir geholfen hat. Und die Brücke lautete, ja, es geht ja allen so. Es geht ja nicht nur dir so. Also alle anderen haben es ja genauso schlecht. Insofern ist geteiltes Leid ist besser zu ertragen. Und nochmal zu dem Thema, gab es Phasen, in denen man vielleicht auch skeptisch war, ob es überhaupt was wird. Wissen Sie, ich habe einen recht guten Bekannten, der hat, nachdem es den Zuschlag gegeben hatte, hat er zu mir gesagt, pass mal auf, wenn sich die Euphorie gelegt hat, dann gehen wir mindestens in dem Prozess der Umsetzung Kulturhauptstadt durch ein, zwei oder drei Täler der Tränen. Und genau so ist es gekommen. Und am Ende hat man immer wieder aus diesem Tal herausgefunden, nach meinem Dafürhalten, weil so ein Großprojekt zu stemmen, das ist da bin ich überzeugt davon, eine Heidenarbeit, weil das sind wahrscheinlich Millionen Einzelprozesse, die koordiniert werden müssen. Und da ist es eine logische Geschichte, dass es Reibungswärme gibt, dass nicht alles von der ersten Sekunde an reibungslos klappt, dass es Personal gibt, was seine Aufgaben sehr gut erfüllt und vielleicht andere, die eher Dienst nach Vorschrift machen. Das ist ja alles ganz normal. Das erleben wir in jedem Prozess. Und dieser Kulturhauptstadtprozess ist eben wirklich ein riesiges Cluster. Und insofern war es wichtig, aus diesem Tal der Tränen wieder rauszukommen. Und das ist gelungen, denke ich.
Wie sehen Sie im Rückblick die Klagen, die es ja lange gab, wenn ich mich richtig erinnere, von Bürgerinnen und Bürgern, die gefragt haben, ja, wie können wir uns denn beteiligen, wie können wir uns denn einbringen, didel-dadel-dumm. Jetzt habe ich mittlerweile mit Verlaub den Eindruck, so viel Bürgerbeteiligung bei einer Kulturhauptstadt gab es wahrscheinlich selten. Ich weiß nicht, wie viele von den 225 Projekten sehr, sehr bürgernah beziehungsweise von der Bürgerschaft herangetragen wurden.
Was ich feststelle, ist, dass tatsächlich eine unheimliche Anzahl von privaten Initiativen, von Vereinen, von auch nicht kommerziellen Einrichtungen sich in dem Prozess beteiligen und Projekte, wenn es kleine Projekte sind oder mittelgroße Projekte, mitstemmen wollen. Und ob es da zu Anfang Leerstellen oder Fehlstellen gegeben hat, das kann durchaus sein. Mein Kenntnisstand ist, dass die Strukturen natürlich auch erst Schritt für Schritt aufgebaut worden sind und dass es einigen einfach dann auch irgendwie zu lange gedauert hat. Aber das ist auch, denke ich, eine normale Geschichte.
Es gab auch prominente Projekte, die dann nischt wurden. Also natürlich sind die 3000 Garagen sozusagen ganz, ganz groß. Also wahrscheinlich werden wir die 3000 Garagen von Chemnitz irgendwann besser kennen als unsere eigene Familie. Die tanzenden Nachbarn, absolut hinreißend, macht hoffentlich Schule tatsächlich.
Ja, mit dem Tanzen habe ich es jetzt persönlich nicht ganz so.
Ja, aber wenn Sie 70 sind, dann werden Sie das Tanzen für sich entdecken. Ich bin ziemlich sicher.
Ich werde es aufschreiben.
Aber ich war traurig, dass wie Apfelbaumparade, das erste Kapitel in Ihrem Büchlein, was Chemnitz, dass die Apfelbaumparade eben furios und kläglich gescheitert ist. Also es sollten 2000 Apfelbäume gepflanzt werden.
3000, glaube ich sogar.
Wie auch immer. So viele Sorten, wie es in Europa gibt. Also europäische Vielfalt und didel-dadel-dumm. Und warum hat das nicht geklappt?
Naja, ich bin in dem Prozess natürlich auch nur als Beobachter von außen dabei gewesen. Ich hatte so das Gefühl, die Fehlstelle oder wo dort die Lücke geklafft hat, war die Stelle, dass es immer schön ist, wenn man etwas zu Papier bringt, was eine tolle Idee ist, aber dass es noch schöner ist, wenn man diese Idee im Vorfeld auch auf ihre Realisierbarkeit hinprüft und die notwendig einzubeziehenden Stellen auch von Anfang an mitnimmt. Und da habe ich das Gefühl gehabt, wenn ich die gesamte Presseberichterstattung zu diesem Viparapom, so wurde die ja genannt, die Apfelbaumparade, wenn ich die verfolgt habe, dass da noch Luft nach oben gewesen wäre.
Das heißt, die Kuratorin hat nie mit dem Grünflächenamt Chemnitz gesprochen?
Boah, das weiß ich nicht.
Aber es ist daran gescheitert, ne? Dass die Bäume ja auch gepflegt werden müssten.
Es ist daran gescheitert, dass offensichtlich die Einbindung des Grünflächenamtes schon hätte verbessert werden können.
Dabei hätte man doch wissen können, dass es in Kassel auch geklappt hat, bei dem Projekt von Josef Beuys mit seinen Eichen.
Ja, ich habe so das Gefühl, dass Beuys und Kassel, dass das schon etwas radikaler dort umgesetzt worden ist.
Hat aber auch geklappt.
Ja.
Das ist schön. Sie machen Veranstaltungen jetzt in diesem Jahr. 38 Städte wollen Sie besuchen. Das Umland von Chemnitz, was ja ausdrücklich mit einbezogen werden soll. Das ist ja auch eine große Hoffnung, dass da ein Zusammenhalt gestärkt wird, auf jeden Fall. Und Sie besuchen 38 der umliegenden kleinen Städte, um zu fragen, was haben wir davon? Beziehungsweise um die Menschen zu hören, die sagen, was haben wir denn davon? Oder die fragen, was haben wir davon? Sie hatten eine Veranstaltung, gerade, lassen Sie mich lügen, in Marienberg.
Richtig.
Schöne kleine Stadt, 15.000 Einwohner, etwas größer als Flöha.
Ja.
Um das mal zu vergleichen. Südöstlich von Chemnitz gelegen, die tschechische Grenze sozusagen fast in Sichtweite.
Richtig.
In der Villa Baldauf. Welche Menschen sind die da begegnet?
Ich habe mich als erstes unheimlich gefreut, dass ich dort mit rund 30 Besucherinnen und Besuchern rechnen konnte und sprechen konnte. Und es ist natürlich ein breites Spektrum, was dort abgebildet wird. Ne? Es gibt also auch Menschen, die von Kulturhauptstadt bisher sehr wenig gehört haben.
Ist das oder vorstellbar?
Oder gehört haben wollen. Okay. Oder gehört haben wollen, die sich aber vielleicht auch wenig dafür interessieren. Was hat diese Diskussion mir gegeben? Also erstmal schön 30 Menschen. Zweitens, ich empfinde es als unheimlich nützlich und gut, dass die Region um Chemnitz herum mit diesen 38 Gemeinden eingebunden worden ist in den Kulturhauptstadtprozess. Und was mir die Menschen dort mitgegeben haben, ist ja, die meisten werden Veranstaltungen in Chemnitz besuchen. Die meisten wünschen sich aber auch, dass Besucherinnen und Besucher, die ausdrücklich wegen Kulturhauptstadt nach Chemnitz kommen, und in Chemnitz rechnet man ja mit 2 Millionen Besuchern über das gesamte Jahr, dass das auch eine Ausstrahlung auf die Region hat. Dass also der eine oder andere, der sein Wochenende in Chemnitz verbringt, weil er dort 2 Konzerte und die Munk-Ausstellung in der Kunstsammlung besuchen will, dass derjenige sagt, ich plane mal noch den Montag und den Dienstag und da fahre ich mal nach Marienberg. Und da haben die eine ganz, ganz große Hoffnung. Und ich denke, das müsste man auch so gemeinsam bewerben und müsste man dafür sorgen, dass diese Hoffnung auch in Erfüllung geht.
Was sagen eigentlich die Menschen, mit denen Sie sprechen bei diesen Veranstaltungen? Es gab bislang 2, eine in Chemnitz Ende vergangenen Jahres, jetzt in Marienberg. Was sagen die eigentlich zu dem Titel der Kulturhauptstadt See the Unseen oder zum Purple Path, dem Skulpturenweg rund um Chemnitz?
Also die Menschen, die dort mit mir gesprochen haben, die haben inzwischen gelernt, was wohl gemeint sein mag. Aber wenn sie so in Chemnitz sich mit Menschen unterhalten, der große Wunsch wäre schon, dass wir im Regelfall bestimmte Dinge nicht als Flagship, sondern als Höhepunkt bezeichnen und dass wir dann die englische Bezeichnung nachstellen. Die soll ja nicht vergessen werden und die soll auch nicht unter den Tisch gekehrt werden. Das kriege ich schon mit. Ansonsten ist ja dieses See wie ein Seen ist ja wunderschön. Ne? Das hat auch ein, mit dem C, das hat auch so eine schöne Melodie irgendwo. Aber ja, das wird teilweise kritisch gesehen, dass man von Flagships und Maker-Hubs redet und von Ähnlichem.
Tja, so ist das beim Marketing-Sprech und beim Digitalisierungssprech. Da ist man halt...
Fortschreitende Verdenglischung.
Ganz genau. Wir reden über See the Unseen und meinen Schätze im Verborgenen.
Ja.
MDR Kultur trifft Stefan Tschück, gewesener Marketingchef der Chemnitzer Verkehrsbetriebe, seit seinem Eintritt in den Ruhestand gerne und leidenschaftlich als Publizist tätig und Autor des Buches Was Chemnitz? Von den Risiken und Nebenwirkungen einer Kulturhauptstadt, erschienen im Parento Verlag. Das ist jetzt einfacher zu lesen. Das ist nicht entschuldbar durch Neudeutsch. Wir reden gleich weiter. Jetzt gibt's erstmal eine Lieblingsband von Herrn Tschück, Element of Crime. Dieselben Sterne, nur für Sie.
Immer wenn dein Kater zu viel Angst hat, im Hinterhof auf Rattenjagd zu gehen, und der alte Kammerjäger nicht zurückruft und wir uns im Baumarkt wiedersehen. Über dir, über mir, dieselben Sterne. Über dir, über mir, dieselben Sterne.
Element of Crime. Nicht nur, aber auch und vor allen Dingen für unseren Gast bei MDR Kultur trifft, Stefan Tschück, Diplom-Ingenieur Verkehrswesen, gewesener Marketingchef der Chemnitzer Verkehrsbetriebe, jetzt Autor und Publizist.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen.
Stefan Tschück, haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
Ich habe eine Lebensmaxime und die heißt weniger ist mehr, less is more. Die habe ich mir von Ludwig Mies van der Rohe abgeschaut. Allerdings muss ich einschränkend bemerken, dass ich mich viel zu selten dran halte. Ich komme manchmal so sehr ins Plauschen, dass ich dann Dinge häufig nimmer mehr auf den Punkt bringe, was schade ist. Ich müsste mich also etwas mehr befleißigen.
Sie können, das habe ich in dem Buch gelernt, Was Chemnitz, Sie können tendenziell auf der Glatze Locken drehen. Ich habe das gemerkt. Ich werde auch einen Beleg
dafür. Danke für das Kompliment.
Ich werde auch einen Beleg dafür liefern beim Buchstaben Y. Da habe ich mich gefragt, was kommt denn da mit Bezug auf
Tendenzen? Aber das war eine Herausforderung und die wollte ich bestehen.
Ja, ganz genau. Und wie Sie das gemacht haben, finde ich schon hochinteressant. Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
Ich bin ja Absolvent der Hochschule für Verkehrswesen in Dresden, habe dort von 1978 bis 1982 meine Ausbildung zum Diplom-Ingenieur-Ökonom gemacht und erinnere mich wirklich an die 4 Jahre Hochschulzeit in Dresden sehr, sehr gern. Das Interessanteste für mich war, dass ich dann, als ich in der Kommunalverwaltung im Transportwesen angefangen habe zu arbeiten, nach den 4 Jahren Hochschule festgestellt habe, dass in der Praxis alles ziemlich anders ist.
82 waren Sie fertig.
82 war ich fertig.
Wann fühlen Sie sich am lebendigsten?
Ich fühle mich am lebendigsten und am wohlsten, wenn ich das Gefühl habe, dass mir etwas gut gelungen ist. Eine Lesung oder so ein Gespräch wie heute, was hoffentlich auch weiter so gut läuft wie mit Ihnen, Herr Bille. Ich denke, wenn ich ein Kapitel geschrieben habe, wo ich mir sage dann um 9 nach der 3. Tasse Kaffee, ja, das ist gut gelaufen, da musst du nicht mehr sehr viel dran machen, dann fühle ich mich am wohlsten.
Woran glauben Sie?
Ich glaube daran, dass es eine Art Schöpfung geben muss. Das ist mein fester Glaube. Ich würde diese Art Schöpfung nicht religiös einordnen wollen. Ich bin der Meinung, es ist nach meinem Dafürhalten ziemlich unwahrscheinlich, dass das alles, was es hier gibt, also ein ganzes All, ohne Plan sich von selbst irgendwann entwickelt hat.
Und wenn doch?
Dann habe ich nicht recht und das ist mir dann auch egal.
Was finden Sie schwerer, anfangen oder aufhören? Ich habe einen Verdacht.
Ihr Verdacht trügt Sie nicht. Ich finde in jedem Fall aufhören schwieriger, weil wenn ich etwas begonnen habe und es mir Spaß macht, dann ist es für mich unheimlich kompliziert zu sagen, lass es jetzt sein, du schaffst das nicht mehr. Deswegen überlege ich jetzt auch ernsthaft, nicht mehr so sehr viele Dinge neu anzufangen.
Geboren 1957 in Frankenberg, weil da das Krankenhaus stand, aufgewachsen in Flöha, wenn ich richtig weiß, am Rande von Flöha.
Ja.
Also jetzt eher gemäßigt strukturstark, sagen wir es mal so. Und Sie haben Eltern gehabt, die Ihnen frühzeitig und sehr, sehr anschaulich vermittelt haben, dass Kultur etwas Besonderes ist. Wie haben Ihre Eltern das gemacht?
Meine Eltern waren beide sehr kulturinteressiert, in einer sehr breiten Spannbreite.
Beide also beschäftigt an der Technischen...
An der Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt damals, später Technische Universität. Dort beide beschäftigt. Meine Eltern haben das, glaube ich, sehr intelligent gemacht, uns Kinder, ich habe noch 2 jüngere Geschwister, an Kunst, Kultur und Literatur heranzuführen, indem sie uns nicht damit beauftragt haben, lies das mal oder lies jenes mal. Zauberberg war vielleicht so ein kleines Beispiel, wo meine Mutter schon sich sehr gefreut hat, dass ich es gelesen habe. Sie haben uns einfach immer neugierig gemacht auf verschiedene literarische Dinge und die Bücher lagen dann irgendwo und dann haben wir mal reingeschaut und dann haben wir sie vielleicht auch gelesen. Aber es gab nie den Zwang, lies jetzt bitte unbedingt das oder lies bitte unbedingt das. Also indem sie sich häufig über Kultur, über Literatur, über Kunst unterhalten haben, sie sind regelmäßig ins Konzert ins damalige Karl-Marx-Stadt gefahren, haben Ausstellungen besucht, sie haben über Literatur gesprochen, haben sie bei uns das Interesse geweckt, uns auch damit zu befassen.
Ihre Eltern hatten kein Auto, wie sind die nach Karl-Marx-Stadt gefahren?
Ja, meine Eltern hatten kein Auto und die haben sich das tatsächlich geleistet, von Flöha aus, ich denke mal so einmal im Monat, eine Taxe zu bestellen, um nach Karl-Marx-Stadt zu kommen, weil das auch mit dem Zug natürlich möglich gewesen wäre, aber wir wohnten wirklich so vielleicht 3 Kilometer vom Bahnhof entfernt und das haben sie sich geleistet und haben sich abends auch wieder mit der Taxe nach Hause bringen lassen. Das fand ich für die damaligen Verhältnisse eine tolle Leistung, weil ich auch gar nicht einschätzen konnte, wie teuer eine Taxe damals war.
Und Klein Stefan hat gesehen, oh, meine Eltern bestellen sich ein Auto. Das kostet wahrscheinlich Geld. Oh, meine Eltern haben sich vorher schick gemacht.
Ja.
Das, was die da machen in Karl-Marx-Stadt, das muss ja was Besonderes sein.
Ja, genau, das habe ich so gedacht. Und als ich dann auf die erweiterte Oberschule ging, dann hatten wir die regelmäßigen Anrechte, so eine Abo-Veranstaltung, entweder Schauspiel oder auch Oper oder auch Sinfoniekonzert. Und ich hatte nie das Gefühl, dass ich da nicht gerne reingefahren wäre. Ich hatte immer das Gefühl, das ist ein schöner Abend. Natürlich begeistert einen nicht jedes Stück gleich. Aber für mich war die Befassung mit Kunst und Kultur in keinster Weise irgendwie lästig.
So, und jetzt sind wir beim Buchstaben Y. Der Tierpark Rabenstein spielt jetzt eine Rolle. Den haben Sie auch besucht als Kind?
Den habe ich als Kind auch
oftmals
besucht. Ja. Das war ein ganz, ganz toller Ausflug, wenn es so weit weg ging von Flöha, vielleicht 20 Kilometer bis Rabenstein.
So, pass auf. Und jetzt Stefan Schön. Verzweifelt, aber kreativ beim Buchstaben Y in seinem Büchlein über die Kulturhauptstadt Chemnitz, Risiken und Nebenwirkungen angekommen. Das Wort mit Y ist das Yak. Eine Rinderart, spektakulär, langhaarig, lange Hörner. Und ich lese, was aber soll eine in Hochasien verbreitete Rinderart mit Chemnitz oder gar in der Kulturhauptstadt zu tun haben? Natürlich nichts, aber die Verbindung ist halt der Tierpark in Rabenstein,
ja,
in dem es allerdings auch keine Yaks gibt.
Ja, aber es hat sie gegeben.
Ja, und Entschuldigung, 50.000 Jahren ja, sind die Yaks vielleicht sogar noch hier durchgezogen.
Tolles Kulturhauptstadtprojekt, wenn wir die wieder einführen würden.
Ja klar, und die Endmoräne von der Eiszeit, die werden wir auch wieder aufschütten. Das ist ja wohl ein bisschen, na gut, man schmunzelt halt gern. Ihre Liebe zur Literatur ist frühzeitig geweckt worden. Sie haben frühzeitig angefangen zu schreiben. War dann der Berufswunsch auch ganz klar, ich möchte schreiben?
Der Berufswunsch war ganz klar. Ich wollte schreiben und reden und hatte mir fest vorgenommen, du wirst Journalist. Und ich glaube, es gab nur einen Journalistik-Ausbildungszweig
an der Karl-Marx-Universität
in Leipzig, dachte
genau.
ich.
Das Rote Kloster in Leipzig.
Genau. Ich hatte immer so mittelmäßige Leistung, 2,1, mal ein Jahr auch 2,3 oder ja, vielleicht auch mal 1,9. Und als meine Lehrer damals mitkriegten, wir mussten ja irgendwo mal sagen, wo wir uns studienmäßig hinbewegen wollten, da habe ich so gesagt, so locker aus der Hüfte geschossen, ich würde gern Journalist werden. Und da bin ich zur Seite genommen worden und habe gesagt, ich glaube, deine Leistungen reichen dafür nicht. Und weil ich mir diese Enttäuschung ersparen wollte, habe ich gesagt, okay, dann machst du was anderes. Die werden das ja besser wissen als du. Das sind immerhin gestandene Persönlichkeiten, deine Lehrer. Und habe, ohne böswillig gewesen zu sein, weil ich es nicht werden konnte oder weil ich auch den Versuch gar nicht unternommen habe, mich dann an der Verkehrshochschule beworben. Und jetzt kommt das Interessante, Herr Bille. Das Interessante ist, dass ich irgendwann in den 90er Jahren die Möglichkeit hatte, Learning by Doing als Pressesprecher agieren zu können. Und dann habe ich festgestellt, das ist ja was Ähnliches wie Journalist. Du sitzt nur auf der anderen Seite ganz des genau, Schreibtisches.
Ja. PR.
Und ja. PR. Und das hat mir von Anfang an Spaß gemacht. Und da war ich wieder irgendwie hintenrum bei meinem eigentlichen Berufswunsch nicht ganz, aber fast angekommen.
Und Sie haben dann Redakteure und Redakteurinnen kennengelernt, die gesagt haben, ach, da gehen Sie hin, können Sie doch auch mal was schreiben. Und zack, waren Sie auch noch freier Mitarbeiter.
So ist es.
So hat sich das dann für Sie sehr gut gefügt. Sie haben unnötigerweise, weil Sie unbedingt studieren wollten, 3 Jahre bei der Nationalen Volksarmee abgeleistet, 1,5 hätten vollkommen ausgereicht. 3 Jahre bei den Panzern. Ich glaube, Sie beabsichtigen auch darüber noch intensiver zu schreiben. Waren das so prägende 3 Jahre?
Das waren ganz prägende 3 Jahre. Ich gebe zu, dass ich in gewisser Weise darauf reingefallen war, dass man uns allen gesagt hat, wenn du studieren willst, solltest du unbedingt 3 Jahre zur Armee gehen, also doppelt so lang, als der Grundwehrdienst war. Weil ich habe jetzt im Nachgang mit einigen Menschen gesprochen, die gesagt haben, ich war 1,5 Jahre und habe trotzdem studiert. Ja gut, die Zeit lässt sich jetzt nicht mehr zurückholen. Ich habe diese Zeit nicht gemocht. Nicht, weil es bei den Panzern war, sondern weil es insgesamt ich der Meinung war, dass es mit sehr viel Drill, mit sehr viel Sinnlosigkeit auch verbunden war. Und ich fühlte mich eingesperrt. Wenn Sie als junger Mensch mit ungefähr 18 Jahren zur Armee gehen und 3 der schönsten Jahre, die Sie vermutlich denken, dass es die schönsten Jahre werden können, von 18 bis 21, den Großteil der Zeit in einer Kaserne eingesperrt sind, dann weckt das nicht gerade unbedingt Lebensfreude. Und genauso habe ich es auch empfunden. Deshalb war der Tag meiner Entlassung irgendwann im August 1978 für mich ein unheimlicher Freudentag. Und Sie haben recht, es gibt ein Manuskript schon, was jetzt auch zum Buch werden soll.
Sie sind Jahrgang 1957, mithin kann man sich ausrechnen, dass Ihr Vater ein Kriegsteilnehmer war. Er war es in der Tat, also in Frankreich und an der Ostfront, als Sanitäter an der Ostfront. Und wenn er darüber erzählt hat, dann hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn Sie gesagt hätten, ich mache Bausoldat.
Ja, das ist richtig. Mein Vater hat uns häufig über die Zeit bei der Wehrmacht erzählt, über den Zweiten Weltkrieg, und hat immer keinen Zweifel daran gelassen, dass er hofft, wünscht und uns ganz, 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 ganz sehr mitgeben möchte, dass wir diese so eine Zeit nie erleben möchten. Sie haben es richtigerweise gesagt, er war als Sanitäter unterwegs und er hat manchmal zu uns gesagt, ich kann und will euch nicht schildern, welches Leid ich dort nach Schlachten erleben musste.
Verkehrswesen, war das eigentlich in Ordnung oder war das zweite Wahl oder haben Sie sich von Anfang an wohlgefühlt in dem
Fach? Ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt. Meine Auswahl dieser Studienrichtung, da hatte ich einige Kriterien für mich selber aufgestellt und ich finde die heute noch interessant. Das erste Kriterium war, ich wollte nicht in Karl-Marx-Stadt studieren. Nicht aus dem Grund, weil meine Eltern an der Hochschule waren, sondern weil ich einfach auch raus wollte. Ich wollte gerne in einem Wohnheim wohnen. Ich hätte ja noch früher nach Hause fahren können. Das war mir wichtig, dass ich mit Kommilitonen gemeinsam in einem Studentenwohnheim wohnen konnte. Und der zweite Grund war, ich suchte unbedingt eine Studienrichtung, in der es keine Aufnahmeprüfung gab. Und dort gab es keine. Da wurde jeder genommen sozusagen.
Na gut, Sie haben was draus gemacht. Mit Leidenschaft.
Ich habe es versucht.
Und großer Freude. Und ich nehme an, beim Thema Deutsche Bahn und ICE-Anbindung von Chemnitz spielt auch eine Rolle in Ihrem Büchlein. Das ist ein ziemlich böser Absatz, dass sozusagen der Bahnhof von Chemnitz irgendwie scheinbar dauerinfiziert ist aus Sicht der Deutschen Bahn und nicht angesteuert werden sollte. Was haben Sie sich so gedacht als Marketingchef der Chemnitzer Verkehrsbetriebe? Es ist ja schön, dass wir wunderbar durch die Stadt fahren, aber aus der Stadt raus in die weite Welt hinaus, und zwar schnell mit ICE, wäre jetzt auch nicht schlecht. Das ist doch eigentlich unentschuldbar, oder?
So eine Stadt. Ja, das ist ein Dauerbrenner. Das ist in der öffentlichen Diskussion wirklich ein Dauerbrenner.
Also war ja auch mit Blick auf die Planung der Kulturhauptstadt und wie die Gäste mit Verlaub da schnell hin und wieder wegkommen.
Richtig. Als Kenner der Materie bin ich wirklich der Letzte, der sagt, das ist ganz einfach, da muss einfach mal bloß ein paar Züge schicken. Also so einfach ist es ja auch nicht. Aber ich weiß und habe gehört und kriege mit, dass es ganz viele Bemühungen gibt, habe aber gleichzeitig eben auch das Gefühl, dass die Mühlen sehr, sehr, sehr langsam mahlen. Und das ist umso trauriger, wenn wir jetzt überlegen, dass in der Kulturhauptstadt zwar diese eine IC-Anbindung gibt es ja, zwar aufgestockt wird, aber eben in dem schon sehr überschaubaren Maße.
Ich wollte noch fragen, 89, die friedliche Revolution. Da waren Sie ja auch schon, wie alt waren Sie? 32. Bestes Alter. Mit welchen Stimmungen haben Sie diesen Umbruch erlebt?
Ich war schon ziemlich unsicher, wo es hingehen könnte. An irgendeiner Stelle hat man ja dann gemerkt, dass mit großer Wahrscheinlichkeit die alte Bundesrepublik Deutschland nicht das Rechtssystem der DDR übernehmen wird, sondern dass es umgedreht kommen wird. Und da wir in unserer Familie keine Westverwandtschaft hatten, also auch keinen Blick aus erster Nähe.
Hatten Sie zwischendurch mal den Gedanken, die DDR zu verlassen?
Ich hatte den Gedanken nie, die DDR zu verlassen. War ich mir nicht so ganz sicher, wo es hingehen würde. Wichtig war uns allen, nach Möglichkeit unsere Arbeit zu behalten. Das ist mir die ganze Zeit gelungen. Das ist total schön, weil ich viele kennengelernt habe aus abgewickelten Industriebetrieben, die dieses Glück nicht hatten. Und wenn sie dann in dem Alter wie ich von was über 30 Jahren waren, dann haben sie mit Sicherheit irgendwas gefunden. Aber stellen Sie sich doch einfach mal vor, Sie wären vielleicht 50, 52 oder 55. Dann kann es durchaus sein, dass Sie sich bis zur Rente irgendwie mit Fortbildungsmaßnahmen, mit Umschulungen und so weiter hinhangeln mussten. Und das hätte mir weniger gefallen.
Ja, da hatten Sie in dem technischen Bereich, auch was Ihre Eltern angeht, das Glück, keine Verliererbiografien begleiten.
Das kann ich glücklicherweise von mir behaupten, ja.
Stefan Tschöck, darf ich am Ende noch was Unangenehmes ansprechen? Sie machen ja selber einen kleinen Exkurs am Ende Ihres Büchleins, was Chemnitz von den Risiken und Nebenwirkungen einer Kulturhauptstadt, und schauen in das Jahr 2028 und blicken sozusagen zurück auf das, was noch nicht gewesen ist. Und das ist ein insgesamt optimistischer Blick mit etwas Skepsis, aber überwiegend optimistisch. Wenn ich jetzt frage, Herr Tschöck, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Chemnitz am Ende dieses Kulturhauptstadtjahres insolvent ist?
Puh, jetzt stellen Sie eine typische Kämmererfrage. Nein, natürlich.
Also, dass man sich überhoben hat. Ist das vorstellbar?
Ich glaube es nicht. Gut. Ich glaube es nicht, aber und ich hoffe es natürlich auch nicht, weil ich denke, die Vorbereitungen sind sehr akribisch vollzogen worden. Die Frage der finanziellen Ausrichtung hat auch bei allen Überlegungen immer eine Rolle gespielt. Und ich denke auch, dass die Verantwortlichen mit dem notwendigen Augenmaß und mit dem Verantwortungsbewusstsein dieses Kulturhauptstadtjahr geplant haben, dass der unangenehme Fall, dass wir hier mit Schulden herausgehen, nicht eintreten wird.
Den Prozess begleiten Sie, dieses wunderbare Kulturhauptstadtjahr, mit hoffentlich sehr, sehr vielen Besucherinnen und Besuchern. Stefan Tschöck ist auch auf Lesereise mit seinem Buch Was Chemnitz, erschienen im Paperento Verlag, nächste Station, mit der Bitte um leidenschaftliche Diskussionen rund um das Kulturhauptstadtkonzept. Am 7.3. sind Sie zu Gast in der Ludwig-Fabrik Amtsberg.
In dem kleinen Ort Amtsberg,
Amtsberg. Man lernt
viel. Und es gibt noch viel mehr Termine, die jetzt Tag für Tag geplant werden.
Findet man auf der Seite schönebücher.net. Natürlich jeweils mit UE. Schöne Bücher und UE Bücher. Diese Empfehlung noch. Ich sage herzlichen Dank, Stefan Tschöck, und bin gespannt, ob Ihre Prognose 2028 eintritt.
Herr Belle, ich bedanke mich und es war ein unheimlich angenehmes Gespräch. Vielen herzlichen Dank.
Das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. In der kommenden Woche freue ich mich auf den Historiker Stefan Wolle, der, vielleicht erinnern Sie sich, vor 18 Jahren das DDR-Museum in Berlin gegründet hatte und die Leitung jetzt abgibt. Stefan Wolle zu Gast im Jahr 2025 mit vielen historischen Gedenk- und Erinnerungsdaten. 80 Jahre Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau, 80 Jahre Bombardierung Dresdens, 80 Jahre Befreiung KZ Buchenwald, 80 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs, 500 Jahre Bauernkriege, 35 Jahre Deutsche Einheit. Ich bin nicht sicher, ob wir diese Punkte alle ansprechen können. Also Stefan Wolle in der kommenden Woche zu Gast bei MDR Kultur trifft. Schönen Tag wünscht Thomas Bille.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.